Sehr gut. Starten wir mal die Zeit hier. Also, wer bin ich? Welches Evangelium hat Jesus eigentlich verkündet und was haben diese beiden Fragen miteinander zu tun? Ja, das schöne Bild vom Spiel des Lebensspielers mit Jesus-Joker. Warum stelle ich dieses Bild heute in Frage? Es ist doch irgendwie cool. Man ist auf der einen Seite geerdet, steht voll im Leben, gleichzeitig hat man eine Beziehung zu Gott, ist mit ihm verbunden. Gehen wir noch ein Stück zurück hier. Und das passt doch wunderbar zusammen. Leider habe ich gemerkt, dieses Bild, dieses Selbstverständnis hat riesige Kompromisse in Bezug auf meinen Glauben, auf meine Liebe zu Jesus und in Bezug auf mein Glück. Was ich damit meine, will ich an den nächsten Folien erklären. In Johannes 14, das ist ja der Teil, in dem Jesus seine Abschiedsreden an seine Jünger hält, spricht Jesus genau darüber, über Glauben und über Liebe. Und er sagt in Vers 12, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und dann geht es weiter, und worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Und in diesem Vers steckt eine Riesenherausforderung, denn ich persönlich kann nicht behaupten, dass ich auch nur annähernd die Taten tun kann, die Jesus tat. Und was heißt das dann in Bezug auf meinen Glauben? Ja, wenn wir uns die Taten Jesu angucken, da sind ein paar, ja, wie Hingabe für Menschen, Jüngerschaft, da kommen wir vielleicht noch ein Stück mit, aber spätestens bei der Brotvermehrung, bei Wundern, bei Befreiung von Geistern, Totenauferweckung, da hört es irgendwie auf. Und die Herausforderung hat mich bewegt, aber auch gleichzeitig die Verheißung. Das hat Jesus so gesagt. So ein Glaube ist möglich, dass wir diese Taten, die er mit Vollmacht verbracht hat, dass wir die verbringen können. Und der Vers 13 ist nicht minder herausfordernd und verheißend, denn dort sagt Jesus im Grunde, wenn ihr diesen Glauben habt, dann werdet ihr 100% Gebetserhörung haben. Da bin ich auch noch nicht, aber diese Verheißung begeistert mich. Kommen wir mal vom Glauben zur Liebe. Da steht in Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe, denn wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wenn wir mal jetzt nicht die eckigen Verse ausblenden, sondern uns mal drei davon anschauen, dann wird deutlich, das ist wieder das Gleiche, eine große Herausforderung und eine große Verheißung. Da steht nämlich zum Beispiel in Matthäus 6, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen, zu trinken oder zum Anziehen haben. Also die Basissachen, die uns als Mensch, die mich als Brettspieler des Lebens natürlich jeden Tag umtreiben, sagt Jesus ganz klar, macht das nicht. Macht das nicht, denn das tun nur Menschen, die Gott nicht kennen. Die lassen sich von solchen Sachen bestimmen. Und die Herausforderung trifft mich voll. Auf der anderen Seite steckt auch genau da wieder die Verheißung drin. Die Menschen, die Gott kennen, und das muss eine Tiefe in der Beziehung sein, die ich noch nicht erreicht habe, die können sich davon wirklich befreien. Und die bewegt es nicht mehr so stark, dass es ihr Leben so stark ausmacht. Dann springen wir mal in den Thessalonicher Brief. Da schreibt Paulus, dank Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen, all das erwartet Gott von euch. Wow, noch eine Hammerherausforderung. Also wenn ich zu Hause einen Streit habe, wenn ich in der Firma einen Auftrag verliere, dann Gott richtig danken. Und da reden wir noch nicht über Krankheit, einen Lebenspartner oder jemand aus der Familie zu verlieren. Das ist herausfordernd. Und auch hier kommt die Lösung und die Verheißung gleich mit. Denn weil ihr mit Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Das ist doch Hammer, oder? Und auch der dritte Vers, diesmal aus Matthäus 18, hat die gleiche Struktur. Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Die Herausforderung ist klar, das ist harter Tobak, aber auch hier steht, wer so klein und demütig sein kann. Und das können wir, denn wir waren als Kinder so. Wir sind alle durch die Phase der Kindschaft gegangen und es ist mit Hilfe des Heiligen Geistes absolut möglich, sich wieder so klein und demütig zu machen, sodass genau das möglich ist, ja, eine gute Position im Reich Gottes zu haben. Glaube und Liebe, kommen wir mal zum dritten, zum Glück. Ja, natürlich will Jesus, dass wir glücklich sind. Ja, er hat uns schließlich lieb, er möchte, dass es uns gut geht. Und jeder von uns wird Glück wahrscheinlich anders definieren. Ich habe hier mal eine Umfrage rausgesucht aus 2020 vom MDR. Die Liste macht ihr wahrscheinlich leicht anders auf, aber im Grunde werden es die Themen sein. Ja, es geht irgendwo mit Gesundheit los und bei den meisten endet es bei Haustieren. Bei mir würde es jetzt vor Haustieren enden. Aber ansonsten ist die Liste, sagen wir mal, schon, die trifft es. Und auch Jesus spricht über Glück und zwar direkt am Anfang der Bergpredigt seiner Regierungserklärung und sagt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind und dann weiter unten, glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit oder um der Nachfolge willen verfolgt werden. Auch hier denke ich, okay, also weit könnten die Definitionen von Glück nicht auseinander sein. Und auch hier kommt die Verheißung gleich mit, denn warum nennt Gott gerade die, die arm vor Gott sind und die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, glücklich? Denn ihnen gehört das Himmelreich. Und mit dem Himmelreich machen wir jetzt gleich weiter. Denn wenn wir uns fragen, was war eigentlich das Evangelium, dann fällt uns natürlich als erstes ein das Evangelium der Errettung. Ja, denn ohne die Errettung wäre gar nichts möglich. Ja? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und das ist elementar. Nur so können wir überhaupt wieder mit Gott Gemeinschaft haben. Das Evangelium vom Reich Gottes hat Jesus aber schon verbreitet und darüber gesprochen, bevor er überhaupt am Kreuz gestorben ist. Und das sehr, sehr intensiv. Ja, da lesen wir zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 35, danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in der Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Und in Lukas 11 sagt er dann selber, wenn ich aber die Dämonen durch Gottes Macht austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch angebrochen ist. Also dieses himmlische Reich, was Jesus gestartet hat auf der Erde, das besteht heute noch und das wird in alle Ewigkeit bestehen. Und das ist unfassbar kraftvoll. Das macht einen enormen Unterschied. Und seine Jünger durften mitmachen. Ja, er hat sie losgeschickt, zuerst die 12, geguckt, wie es läuft, dann die 72 und hat ihnen gesagt, ihr sollt genau diese Botschaft von Gottes Reich weiterbringen und sagen, Gottes himmlisches Reich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Und die Jünger machen das, die ziehen los und sie kommen begeistert zurück. Und zwar lesen wir dann in Lukas 10, als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichten sie voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, weil wir uns auf deinen Namen beriefen. Die haben es nicht aus eigener Kraft gemacht, sie haben sich auf Jesus berufen, aber sie konnten Dämonen austreiben. Tja, wer sind wir? Wer bin ich? Spiel des Lebensspieler mit Jesus-Joker, irgendwie fest verbunden mit dieser Erde, einen klaren Pass, aber mit sehr vielen Kompromissen in Bezug auf meinen Glauben, meine Liebe zu Jesus und mein Verständnis zum Glück, von Glück. Oder ist unsere Identität nicht Königskinder im Reich Gottes zu sein und damit, und das ist leider der Preis, Fremde in dieser Welt. Doppelte Staatsbürgerschaft mag Jesus nicht. Er hat für uns alles gegeben und ein halbes Herz zurückkriegen, das will er nicht. Schauen wir uns ein paar Aspekte des Reiches Gottes nochmal gemeinsam an. Klar ist, Jesus ist der Chef. Er hat das Reich gestartet, er ist der König. Und der Vers 17 in Römer Kapitel 14 beschreibt so ein bisschen, was dieses Reich ausmacht. Denn da steht direkt, denn wo dieses Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Ja, es geht nicht mehr um die weltlichen Sachen, sondern vielmehr darum, ein Leben nach Gottes Willen zu führen und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und Gottes Wille zeigt sich unter anderem in Römer 9, da heißt es nämlich, wen Gott auserwählt hat, der ist nach seinem Willen dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Wir alle haben eine persönliche Berufung. Ich glaube, Gott hat in jedes einzelne Leben einen Plan gelegt, der erfüllt und der einen Unterschied macht in dieser Welt und auch in der unsichtbaren Welt. Aber eine Aufgabe haben wir alle, Jesus ähnlicher werden, und das müssen wir nicht aus eigener Kraft tun, sondern der Heilige Geist tut das in uns. Das ist eine Aufgabe, die für jeden Christen gilt. Und wo wir schon beim Heiligen Geist sind, ein dritter Vers noch. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind seine Kinder. Und regieren ist ein bisschen mehr als nur den Heiligen Geist in uns haben, aber am Ende vielleicht immer noch Brettspieler am Spiel des Lebenstisches zu sitzen mit so einer gewissen Verbindung. Das ist eine klare Unterordnung, auf der aber eine enorme Verheißung liegt. Warum ist das so cool, sich vom Heiligen Geist regieren zu lassen? Das zeigt die nächste Folie. Das sind die Eigenschaften des Heiligen Geistes. Ja, die werden wir hier nicht alle durchgehen können. Das ist eine eigene Predigt oder vielleicht sogar mehrere. Aber ein paar Sachen fallen auf. Diese Eigenschaften, die komplettieren uns, die komplettieren mich genau an den Stellen, wo ich in meiner eigenen Persönlichkeit große Lernfelder habe. Und auf eine Art und Weise, sodass ich nicht meinen Charakter umbiegen muss, sondern der Heilige Geist füllt einfach den Mangel aus. Und in meinem Fall ist das Freude, Frieden, Geduld, sicherlich auch die Liebe. Und bei euch sind es vielleicht andere Dinge, aber der Eigenschaften, Blumenstrauß des Heiligen Geistes ist so mächtig, dass er uns alle befähigt, Jesus ähnlicher zu werden. Ohne harte Arbeit, sondern mit einer Entscheidung, Heiliger Geist, ich stelle mich unter deine Regierung. Was hilft uns nun, Königskinder im Reich Gottes und Jesus ähnlicher zu werden? Das Wichtigste ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe hier so einen Heißluftballon mitgebracht. Uns ist allen klar, das Ding fliegt nur, wenn da heiße Luft drin ist. Ja, wenn die Luft kalt ist, kommt das wieder auf den Boden zurück. Und ich erlebe Erfüllung mit dem Heiligen Geist so. Ja, vielleicht ist es bei euch mit einer einmaligen Erfüllung erledigt, ja, und ihr habt es hinbekommen. Für mich ist es ein tägliches Ja, Heiliger Geist, fülle mich neu. Es reicht vielleicht für einen Tag, es reicht manchmal auch nur für eine Stunde. Ja, es ist ein tägliches, immer wieder sagen, Herr, bitte, tu das. Ja, da ist zu viel noch in unserem Herzen, was sich wieder ausbreitet und den Geist Gottes da wieder rausdrückt. So erlebe ich es jedenfalls. Was hilft noch? Ich fange mal mit den Klassikern an. Viel Zeit mit Gott verbringen, Bibel lesen, in kleinen Gruppen im Glauben wachsen. Ich finde es total erstaunlich, dass Jesus, obwohl er Gottes Sohn war und ja nun die ganze Zeit dieser Welt mit Gott zusammen war, trotzdem in den wenigen Jahren auf der Erde so viel Zeit mit Gott verbracht hat. Und das nicht nur morgens, bevor er zum ersten Termin gerannt ist, sondern Stunden um Stunden, teilweise auch in der Nacht. Ich glaube, das zeigt uns, wie wichtig Gemeinschaft mit Gott ist und wie wichtig auch eine gewisse Quantität in der Zeit ist. Und Jesus hat seine Jünger nie alleine losgeschickt. Die sind immer mindestens zu zweit gegangen, und zu zweit im Glauben wachsen, in der kleinen Gruppe wachsen, ist elementar. Die Gemeinschaft hier in der großen Gruppe ist wichtig, ohne Frage. Im Glauben wachsen braucht meines Erachtens eine Kleingruppe. Was ist noch hilfreich? Schätze im Himmel sammeln. Ja, denn dort, wo wir die Schätze haben, da gucken wir hin, da blüht unser Herz auf. Und wenn ich sehe, mit was für einer Liebe hier der Lobpreisgottesdienst oder der Elbergottesdienst vorbereitet ist, wie gestern das Team schon die Suppen vorbereitet hat, da ist es genau das. Es ist eine wertvolle, eine liebevolle Gemeinschaft. Wir tun was für das Reich Gottes, wir ehren Gott damit. Und am Ende wird auch unser Herz in die Richtung der Themen wandern, die mit dem Reich Gottes zu tun haben. Was hilft noch? Demut wachsen lassen. Ja, es gibt ja immer wieder die Rede, ja, Johannes war so der Lieblingsjünger von Jesus. Ich wage mich jetzt mal nach vorn und sage, ich habe den Eindruck, Demut war die Lieblingseigenschaft von Jesus, ja, die er am meisten geschätzt und vorgelebt hat. Und wenn er die nicht gesehen hat, wo er auch am galligsten war und die Leute angesprochen hat auf ihren Hochmut. Ja, wenn wir mal schauen, wie ist Jesus als Sohn Gottes auf die Erde gekommen, demütiger geht's kaum. Wie hat er hier gelebt? Demütiger geht's kaum. Wie ist er mit dem Esel in Jerusalem eingezogen, verhaftet, geschlagen, am Ende den schändlichsten Tod am Kreuz gestorben, den es damals gab? Demütiger geht es kaum. Und da ist in meinen Augen eine Linie drin, die sagt, Leute, Demut, da ist ein ganz großer Schlüssel auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Also bewusst zu investieren, wie unsere Demut durch den Heiligen Geist wachsen kann, hilft, glaube ich, sehr. Was eher Praktisches, was ich aus meiner stillen Zeit ein paar Mal schon erlebt habe, ist bewusst sagen, ich schaue jetzt mal weg von mir. Es gibt ja immer Themen, die uns bewegen. Und bewusst mal zu sagen, okay, ich stelle sie jetzt hier hin, ich gucke jetzt mal weg von mir, hilft am Ende einen Unterschied zu machen. Und manchmal wissen wir gar nicht genau, ja, was ist denn jetzt dran, was ist gerade meine Aufgabe. Aber eins ist klar, Gott hat Mensch und Natur geschaffen und die liebt er. Und er war begeistert, als er das hinbekommen hat und sagt, das habe ich richtig gut gemacht. Und wenn wir Jesus nachfolgen und damit ja auch Gott nachfolgen, dann ist es ganz praktisch zu sagen, ich gucke einfach mal auf das, was ihm wichtig ist. Und das sind genau die beiden Sachen, Mensch und Natur. Natürlich gibt es dann noch spezielle Sachen, aber von uns wegschauen auf die beiden Themen kann erstmal nicht falsch sein. Und der letzte Block, der fordert uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen heraus, weil wir da nicht so häufig drüber sprechen. Ja? Fokus auf die unsichtbare Welt, unsere Geistesgaben entdecken und ausbauen und in der unsichtbaren Welt mit Jesus kämpfen und siegen lernen. Ja, dazu will ich noch ein paar Worte verlieren. Fangen wir mal an mit den Gaben des Heiligen Geistes. Genau, die Folienreihenfolge habe ich getauscht. Das sind die Geistesgaben. Auch hier, das ist zu viel für diese Predigt. Ja, das ist ein Thema, was mehr Zeit braucht. Ich möchte hier eigentlich nur auf einen Aspekt hinweisen. Viele haben in ihrem Glaubensleben irgendwie die Erkenntnis gewonnen, ja, dass diese Gaben, die werden nur an Pastorenlevel oder drüber ausgeschüttet. Also der normale Christ hat die eigentlich nicht. Das steht leider in 1. Korinther 12 ganz anders. Nämlich dort steht ausdrücklich, dass jeder von uns Geistesgaben hat. Natürlich haben wir nicht alle eine spezielle Gabe. Wir haben nicht alle die Gabe der Prophetie. Wir haben nicht alle die Gabe der Heilung. Welche Gabe wir haben, das müssen wir entdecken und wir müssen sie auch wachsen lassen, wir müssen es ausprobieren. Auch da hilft eine Gruppe, aber jeder von uns hat Geistesgaben. Und diese Gaben sind unglaublich wertvoll, denn erstens stärken sie unseren Glauben. Wer durch die Geistesgaben etwas erlebt, der wird unglaublich gestärkt. Und wir stärken den Glauben von anderen, die das mitbekommen. Und wir bewirken etwas in der unsichtbaren Welt, was ohne Geistesgaben nicht möglich gewesen wäre. Den Blick auf die unsichtbare Welt richten, will ich noch einen weiteren Vers erklären. Und zwar steht dort in 2. Könige wieder eine Geschichte, wo es so kurz vor dem Krieg stand. Ja? Also ihr kennt ja die Geschichten aus dem Alten Testament, da war eigentlich fast immer irgendwie Krieg. Und wenn kein Krieg war, dann stand er kurz bevor. Und hier ist es eine Zeit, wo die Syrer eigentlich einen Krieg mit den Israeliten anfangen wollen. Und sie versuchen das ganz geschickt, indem sie nämlich den Soldaten einen Hinterhalt bauen und immer wieder versuchen, sich irgendwo zu verstecken, wo sie dann die israelitischen Soldaten überfallen können. Blöd nur, dass die Israeliten einen Propheten hatten, nämlich Elisa. Und der hat dem König Joram immer wieder gesteckt, wo der Hinterhalt ist. Und da haben sich die israelitischen Soldaten dann gerade nicht aufgehalten. Und das hat den syrischen König so fuchsig gemacht, dass er seine eigenen Leute schon verdächtigt und beschuldigt hat, dass sie ihm den Israeliten verraten, wo die Soldaten sind und dadurch den Hinterhalt auffliegen lassen. Und die sagen dann, nee, du, das ist gar nicht so, die haben blöderweise so einen Propheten und der hat eine richtig gute Beziehung zu Gott und der weiß leider sogar, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Und dann sagt der syrische König, okay, verstanden, Strategiewechsel, jetzt holen wir uns erstmal den Elisa. Und dann haben sie recherchiert, wo der sich befindet. Das war damals in Dothan, Stadt auf dem Berg. Und dann haben sie die Stadt nachts umstellt und dachten, okay, da kommt er jetzt nicht mehr weg, jetzt haben wir ihn. Und genau da setzt jetzt setzen die Verse ein. Elisa hatte nämlich einen Diener, und als dieser Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer von Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst haben. Denn auf unserer Seite steht ein noch viel größeres Heer. Und dann betete er, Herr, öffne ihm die Augen. Und der Herr öffnete Elisas Diener die Augen, und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Das ist der Blick in die unsichtbare Welt. Und diese unsichtbare Welt, die beeinflusst unsere Zukunft viel mehr als die Krisen dieser irdischen Welt. Ja, ein Krieg, eine Energiekrise, eine Klimakrise. Dort entstehen die Dinge heute, deren Auswirkungen wir morgen in der Zeitung lesen. Letzter Punkt: Mit Jesus in der unsichtbaren Welt kämpfen und siegen lernen. Auch das ist wieder ein Kapitel, was in der eigenen Predigt vertieft werden muss. Ja, man kann nicht einfach in 2 Minuten über die Waffenrüstung Gottes reden und dann losziehen und wird schon. Die unsichtbare Welt, die Gewalten, die dort herrschen, die sind nicht einfach zu bekämpfen. Trotzdem will ich gern mal aus Epheser 6 vorlesen, was dort gesagt wird über die geistliche Waffenrüstung. Zum Schluss noch ein Wort an euch. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Und dann greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Es ist uns verheißen, mit dieser Waffenrüstung, an die wir uns auch halten sollten. Ja, wir dürfen nicht leichtfertig da losziehen. Dann werden wir die heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Und dann wird ein Teil von dem Leid, was wir morgen in der Zeitung lesen, gar nicht passieren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und dann wird diese Waffenrüstung beschrieben. Ich nenne jetzt nur die Elemente, die ich auch nochmal gelb markiert habe. Die Wahrheit ist unser Gürtel, die Gerechtigkeit der Brustpanzer. Wir haben den Schild des Glaubens, die Gewissheit, dass Jesus uns gerettet hat, ist unser Helm. Und das Wort Gottes, und deswegen ist auch das Bibellesen und das intensive Bibellesen wichtig, das ist unser Schwert. Mit dem ziehen wir los. Das andere sind Verteidigungselemente, das Schwert ist das einzige aktive Element. Ja. Das alles hört sich wahrscheinlich ein bisschen scary an, aber Jesus hat gesagt, ich gehe behutsam mit euch um. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Das hört sich wie harter Tobak an, aber Jesus sagt die Wahrheit. Ja? Wenn wir das lernen, und das braucht Zeit, ja, da müssen wir uns noch mehr mit befassen, glaube ich, auch als Gemeinde, dann ist das etwas, was uns möglich ist und wo wir einen großen Unterschied gemeinsam in der unsichtbaren Welt machen können und auch machen dürfen.